lass uns noch ein letztes Mal über Ferrari sprechen. Und zwar über den Crash von Carlos Sainz im Q2. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist an der Zeit, über das Rennwochenende in China zu reden. Und Perke, boy oh boy, was war das bitte für ein freaking geiles Wochenende?
Ja, Samstag war geil. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, der Sonntag war jetzt das Beste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Aber der Samstag war immerhin sehr geil. Über den Freitag haben wir ja schon geredet in der letzten Folge. Wenn ihr das hören wollt, was wir zum Qualifying zusammen oder zum Sprint-Shootout so rum, wenn ihr hören wollt, was wir dazu zu sagen haben, hört euch gerne nochmal die letzte Folge an. Heute gehen wir voll rein ab Samstag. Und da ging es ja direkt los mit dem Sprint, ne?
Ey, Perke, also ich muss ehrlich sagen, hui, der Sprint, der war ziemlich, ich sag jetzt mal, different zu den sonstigen Sprints, die man kennt. Der war so geil. Ich meine, du hast ihn ja nicht voll gesehen, du hast nur die Highlights gesehen, oder? Bei dir ging ja F1 TV Access, den ich dir geschickt hatte, nicht?
Irgendwie ging es gar nicht. Ich weiß nicht, was da los war, aber das ging nicht.
Aber ich muss sagen, ich habe es voll gesehen. Ich habe jede Sekunde von diesem Sprint enjoyed. Also, es war einfach nur geil. Und Perke, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal richtig entspannt jetzt mit dem Sprint an und arbeiten uns dann immer weiter durch, bis wir dann am Ende vom Wochenende ankommen. So, Perke, magst du starten?
Ich kann gern starten. Und zwar starten wir einfach mit dem Sieger, oder? Mit dem altbekannten Sieger Max Verstappen, der im Sprint-Shootout nur auf Platz 4 gekommen ist und sich dann gedacht hat, ey, scheiß drauf, Platz 4, ich gewinne das Ding trotzdem. Und das in einem 19-Runden-Rennen, sag ich mal, mit 13 Sekunden Vorsprung.
Naja, ich sag's mal so.
Max Verstappen ist mal wieder in einer anderen Liga gewesen.
Wir haben's, ich will jetzt nicht sagen, wir haben's gecallt, Perke, aber wir haben's schon irgendwo gecallt.
Weil, natürlich haben wir es gecallt.
Es war irgendwo klar, dass Verstappen dieses Wochenende ziemlich gut unterwegs sein wird, so wie ziemlich jedes Wochenende. Aber eins muss man sagen, was der Mann dieses Wochenende an den Tag gelegt hat, das war nicht normal. Das war krank. Also, der Mann war teilweise im Sprint 1,6 Sekunden schneller pro Runde. 1,6 Sekunden. Das hat nicht mal Mercedes in ihrer Prime 2014, 15, 16 so geschafft. Da waren die gefühlt eine Sekunde schneller, aber nicht 1,6 Sekunden. Das ist krank. Also Verstappen hat dieses Wochenende alles gemacht, aber der Mann hat ein Feuerwerk abgebrannt. Halleluja.
Auf jeden Fall. Ich habe auch einen kurzen Funfact gelesen. Oh, ich sage jetzt so gelesen, als ob ich jetzt gebildet wäre oder so. Ich habe es auf TikTok gesehen, sind wir aber ganz ehrlich mit uns beiden.
Aber das ist von mir so ein Ding, was man immer sagt. Ne? Man hat es gelesen und eigentlich hat man es aber irgendwo so gesehen.
Ja, deswegen, ich habe es auch nicht gefact-checkt. Deswegen könnte es sein, dass ich jetzt auch Quatsch erzähle. Wäre ja nicht das erste Mal, ne? Wäre ja nicht das erste Mal. und zwar seit dem letzten Mal, als wir in China waren, hat Max Verstappen 50% der Rennen gewonnen.
Boah, das wäre jetzt interessant zu wissen, ob es tatsächlich.
Ich habe es jetzt aber nicht gefact-checkt.
Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, tatsächlich.
Es könnte hinkommen, ne?
Weil 2019 waren wir das letzte Mal in China. Ja, doch, ich sag's mal so, das könnte sehr gut hinkommen, wenn man jetzt
23, 22 hat er fast alles gewonnen, 21 hat er auch ein, zwei Siege reingestreut.
Naja, die Hälfte in 21 hat er bestimmt gewonnen. Also ja, das wird hinkommen, ziemlich. Also, und der hat ja auch in 19 und 20 mal ein, zwei Rennen gewonnen. Also ja, das wird schon passen, wenn man jetzt mal so im Kopf drüber nachdenkt. Aber ja, ich meine, es ist einfach eine ziemliche Domination, die wir aktuell von Verstappen sehen. Und ich glaube, spätestens jetzt realisiert jeder, der gesagt hat, am Anfang dieses Jahres, was sowieso schon quatschig war, dass Verstappen nicht Weltmeister wird, dass Verstappen wieder Weltmeister wird. Ich glaube, daran führt kein Weg vorbei, es sei denn, das Auto sagt jetzt, ey, ich habe keinen Bock mehr und gibt jetzt die nächsten 20 Rennen alle auf. Oder 19 sind es ja nur noch jetzt. Also, das wird nicht passieren. Verstappen, ich glaube, darauf können wir uns festlegen, wird ganz sicher Weltmeister.
Und auf jeden Fall,
mit der Performance, die er jetzt auch dieses Wochenende wieder abgeliefert hat, das ist einfach verdient. Aber Perke, genug von Verstappen im Sprint. Eine Sache, die wir natürlich bereden müssen. Und ich will nicht sagen, ich hab's gecallt, aber ich hab's gecallt. Lando Norris gewinnt diesen Sprint nicht, obwohl er von der Sprint-Pole gestartet ist.
Ja, das war kein guter Start, ne? Also der Start an sich, das erste Wegkommen von Norris war jetzt nicht so schlecht.
Nee, es war wirklich nicht schlecht. Geht natürlich
besser, aber war völlig in Ordnung, was er da gemacht hat.
Ich fand so herrlich,
was Hamilton gemacht hat. Aber in die Kurve rein. In die erste Kurve rein war Norris dann halt zu weit außen und dann
hat Hamilton ihn halt auch ganz bewusst recht rausgedrängt. Also man hat es ja richtig schön gesehen im Onboard von Hamilton. Er hat natürlich gut eingelenkt, aber er hat natürlich auch nicht bis zum Anschlag durch eingelenkt, weil er wusste, ey, ich bin vor Norris, es ist meine Kurve, ich kann letztendlich hier ganz gut bestimmen, wo ich hin will, und hat Norris natürlich halt einfach die Tür zugemacht. Und ja, Norris hat den Grip verloren, hat einen leichten Snap drin gehabt, ist nach außen gekommen und der Rest ist Geschichte, ne? Das ist ein bisschen unlucky gewesen, aber wirklich, es passt so zu diesem Klischee, dass Norris keinen Sieg holen wird. Und
er wird, früher oder später wird er den holen. Ich glaube fest dran.
Und ich finde es einfach funny. Also klar hat es mir auch irgendwo leid getan für Norris, keine Frage. Aber ich fand es auch irgendwo einfach nur belustigend, weil es einfach so wirklich wieder dieses Meme erfüllt hat. Norris und Wins, das passt einfach nicht.
Vor deinem Goat ist er trotzdem gelandet, ja, vor Oscar Piastri.
Das ist richtig.
Dafür hat es dann trotzdem
gereicht. Piastri hatte ein schwieriges Wochenende, also es war bei weitem jetzt nicht so gut. Im Rennen, muss man dazu sagen, hat er dann natürlich Schaden erhalten, dadurch, dass Danny Ricciardo ihm hinten drauf gedonnert ist, beziehungsweise raufgeschoben wurde. Der jetzt auch
nicht so viel dafür konnte.
Ich wollte gerade sagen, also war ja jetzt nicht unbedingt Daniels Schuld. Das war unlucky, aber man muss auch ganz klar sagen, Oscar war jetzt nicht auf der Pace von Norris dieses Wochenende, aber es sei ihm verziehen. Ich meine, er ist das erste Mal dort gefahren, Norris ist schon einmal 2019 da gefahren, aber ich sag's jetzt mal so, größtenteils war die Strecke jetzt für die meisten wahrscheinlich auch recht neu, dadurch, dass man 5 Jahre nicht mehr da gefahren ist. Ist ja auch keine Schande darin zu sagen, ey, das Wochenende war jetzt nicht meins. Ich meine, der Mann hat oft genug gezeigt, dass er es kann. Und ich glaube, da kann man auch mal ein Wochenende, sag ich mal, sagen, ey, das war's jetzt nicht. Schauen wir mal, wie das nächste wird.
Und noch dazu hatte ja Lando Norris wirklich eine Above-Average-Wochenende.
Ja,
das war ja wirklich unfassbar gut, was Lando Norris generell dieses Wochenende gemacht hat. Und da nicht auf der Pace zu sein jetzt, das ist gar keine Schande. Das ist völlig okay. Ich wäre auch nicht auf Norris Pace gewesen.
Norris hat ja selbst gesagt, er war selber überrascht davon, wie zuverlässig er selbst war. Und vor allem auch, was für eine Pace er an den Tag legen konnte. Er hat ja auch im Rennen, als er dann sich P2 gesichert hat, hat er selber gesagt, ey, ich bin gar nicht davon ausgegangen, hier zu sein. Ich habe gar nicht damit gerechnet, auf dem Podium zu stehen. Aber es ist natürlich jetzt toll, hier zu sein. Also daran sieht man auch schon, die Erwartungen bei McLaren und bei Norris waren auch gar nicht an ein Podium gerichtet, sondern eher, dass man sagt, ey, wir nehmen P4, 5, 6, was auch immer mit und fahren dann nach Hause.
Ja, und dann muss man sich nur vorstellen, was passiert, wenn alle anderen Upgrades auch wirken. So, die werden ja nur noch besser. Und wenn die jetzt auf Strecken schon performen, wo die denken, dass die nicht so gut performen, was passiert dann bloß auf Strecken, wo die wissen, dass die geil sind?
Ja, also ich denke, es wird sehr interessant werden, gerade was jetzt so das Battle zwischen Ferrari und McLaren angeht, so das, was man auch schon zum Ende der letzten Saison hin, I guess, gesehen hatte teilweise. Ich glaube, das wird diese Saison uns noch viel begleiten, vor allem, wenn McLaren wirklich gut aufholen kann. Was uns auch sehr viel begleiten wird, wird die Battle zwischen Mercedes und Aston Martin sein, beziehungsweise dem einen Aston Martin. Über den anderen können wir gleich noch ein bisschen sehr intensiv talken. Ich glaube, da ist einiges an Gesprächsbedarf nach diesem Wochenende über den zweiten Fahrer oder den ersten Fahrer besser gesagt. Also da wird es noch einiges zum Reden geben. Perke, aber worüber wir auch reden müssen, ganz klar, ist die durchaus enttäuschende Performance, die Ferrari jetzt dieses Wochenende an den Tag gelegt hat. Ich meine, der Sprint lief ja einigermaßen gut für Carlos Sainz, bis es halt dann eben zu dem Kontakt mit Fernando Alonso kam, wo man aber auch ganz klar sagen muss, das war eine Weltklasse-Battle. Das hat richtig, ich habe das richtig genossen, wie die beiden sich
geliebt haben. Das hat Spaß gemacht, ja. Und
klar kann man sagen, es war aggressiv von Alonso, keine Frage, das war es natürlich, aber Mann, im Notfall berühren die beiden sich halt, sollen die halt racen, bis das Carbon fliegt. Aber es hat so gebockt, einfach zuzuschauen. Und ich wünschte, wir hätten mehr solche Battles, weil das war wirklich so eins meiner Highlights von diesem Wochenende, diese Schlacht zwischen den beiden. Aber dann, wenn man sich das Rennen anschaut, irgendwo hat Ferrari dieses Wochenende Pace gefehlt.
Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, am Ende im Sprint und im Rennen P4 und P5 ist an sich ein Ergebnis, womit man arbeiten kann auf dem Papier. Aber klar hat man sich auch mehr erhofft. Man hat jetzt nicht erwartet, dass ein McLaren so weit vor einem ist. Im Rennen waren es 10 Sekunden auf Leclerc, die Norris Vorsprung hatte, und 20 auf Sainz. Ich glaube, damit hat man definitiv nicht gerechnet. Es wird wieder bessere Strecken geben, auf jeden Fall. Ferrari hat gezeigt, dass die diese Saison competitive sind. Wenn es da mal ein Wochenende gibt, wo die nicht so auf der Höhe sind, wobei man, wie gesagt, sagen muss, P4 und P5 ist immer noch ein absolut solides Ergebnis. Und wenn man das jetzt schon als schlecht ansieht, dann weiß man, wie gut Ferrari diese Saison eigentlich ist, wie klar Ferrari für uns zwei zumindest eigentlich die zweite Kraft ist dieses Jahr, Stand jetzt zumindest. Das zeigt auf jeden Fall, dass bei Ferrari was passiert, dass der Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall gekommen ist, wenn das jetzt schon enttäuschend ist, und deswegen blicke ich eigentlich nur positiv in die Zukunft.
Ja, wie gesagt, es wird sehr spannend. Ich glaube, die Battles werden sehr aufgeteilt sein. Einmal McLaren, Ferrari und dann denke ich Mercedes, Aston Martin. Ich glaube nicht, dass wir darüber reden müssen, dass ein ernsthaftes Battle zwischen Red Bull und irgendwem passiert.
Nein,
klar wird es Strecken geben, wo es mal enger ist, und sicherlich wird man auch mal ein, zwei Strecken haben, wo man um den Sieg battlen wird. Aber realistisch gesehen, wenn man Paris mal, sage ich jetzt mal, in Klammern setzt, dann ist das ein No-Contest zwischen Verstappen und dem Rest. Also ich werde auch, glaube ich, nie diesen Spruch vergessen, den Piastri in dem einen Podcast-Interview mal gesagt hatte. Es ist nicht eine Frage, ob Verstappen vorbeigeht, sondern wann. Ich glaube, der Spruch wird mich jetzt für immer begleiten. Aber es ist halt so viel Wahrheit hinter diesem Spruch, weil wenn du einen Verstappen im Rückspiegel hast, in diesem Red Bull, der aktuell so gut ist, und ich liebe jedes bisschen daran, dass die dieses fast No-Sidepod-Konzept hinbekommen haben und Mercedes ist jetzt quasi unter die Nase reiben. Es ist halt einfach, Verstappen kommt vorbei. Es ist, wie gesagt, eine Frage der Zeit. Wenn der Mann in einem Red Bull hinter dir sitzt, der kommt vorbei. Das passt einfach alles. Es ist die Performance da. Es passt einfach durch und durch. Und zum Beispiel gerade, wenn man sich dann jetzt Lewis Hamilton im Mercedes anschaut, da passt es gar nicht. Da hat es dieses Wochenende wirklich null gepasst. Und ich meine, ich ziehe jetzt mal den einen Punkt hier ein bisschen vor aus unserer Liste. Wenn du dir auch Hamilton anguckst, ich meine, im Sprint-Qualifying P2 war es, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Super Performance, aber war halt auch Mixed-Bedingungen, muss man dazu sagen. Da war halt ein bisschen mehr möglich mit diesem Mercedes. Und dann guckst du dir halt das richtige Qualifying an und dann ist Hamilton raus in Q1.
Hinter beiden Alpinen.
Auf P18. Und dann guckst du dir das an und dann denkst du dir, ach ja, einfach unlucky wird so gewesen sein. Aber der Mann war in seiner letzten Runde gut in der Zeit. Der hätte es easy geschafft, weiterzukommen, und hat einen Verbremser in die Haarnadelkurve nach der langen DRS-Geraden gemacht. Er hat gesagt, es war letztendlich durch Setup begründet, und Rosberg war ja dieses Wochenende bei Sky UK Kommentator. Ich hab's geliebt, jede einzelne Sekunde, weil der Mann einfach so unfiltert spricht, weißt du, er sagt, was er denkt, und er ist auch nicht biased. Er hat einfach clean gesagt, ey, Lewis hat immer schon gesagt, wenn er irgendwo selbst einen Fehler gemacht hat, das war das Setup. Und das haben wir ja die letzten Jahre schon gehört. Und es hat halt auch gepasst. Es war zu dem Zeitpunkt Rückenwind. Das heißt, es hat es schwerer gemacht, in die Kurve rein zu bremsen. Und Nico hat auch clean gesagt, Lewis hat sich einfach verschätzt. Und im Nachhinein später hat Lewis im Interview auch gesagt, es war einfach sein Fehler. Aber erste Begründung, ja, es war Setup.
Da ziehe ich jetzt auch noch mal einen Punkt zumindest halb nach vorne, den wir hier stehen haben. Zumindest einen Teil davon, nämlich Toto Wolff. Der hat sich auch geäußert. Und der hat auch quasi eigentlich gesagt, Hamilton ist schuld. Denn er hat wo ist es hier? Bei Sky hat er gesagt, wir haben das Auto definitiv falsch hingestellt. Lewis hat eine Entwicklungsrichtung vorgegeben, die war so daneben, dass das Auto nicht um die Kurve gefahren ist. Toto Wolff sagt quasi, Lewis hat eine Scheiße vorgegeben, die wir machen sollten, die einfach nicht gut war, und gibt quasi Hamilton auch die Schuld dafür.
Weißt du, was ich immer interessant finde? Das ist mir mal aufgefallen. Das habe ich nämlich irgendwo mal gesehen auf TikTok als Video, wo das so zusammengeschnitten wurde. Sicherlich kann man jetzt auch ein bisschen farfetched nehmen, das Ganze, aber wenn Hamilton gewinnt, dann ist es immer so, weißt du, dieses, boah, wir als Team haben das richtig gut gemacht, geiler Drive, gute Arbeit von euch. Wenn irgendwas schief läuft, dann heißt es nicht, ja, ich habe den Fehler gemacht, es war mein Verbremser, sondern dann ist es in vielen Fällen immer gewesen so, ja, das Setup, das Team hat das falsch gemacht. Wir müssen lernen, was hier heute schiefgelaufen ist. Obwohl es in richtig vielen Fällen, so wie es in dem Video zusammengeschnitten war, eigentlich komplett seine Schuld war. Aber so dieses Blame nicht so ist, ey, ich war schuld, sondern wir waren schuld. Also wir alle daran, weißt du?
Ja.
Das, klar, ja, manchmal sagt er auch, ey, war meine Schuld, aber es gab halt auch schon viele Momente, wo dann so kam, ja, wir sind schuld, obwohl es clean komplett seine Schuld war. Aber ich glaube, das wäre auch falsch zu sagen, dass es nur Hamilton ist. Das machen, glaube ich, mehrere Fahrer, wenn man sich's mal ein bisschen genauer anschauen würde. Aber das finde ich so funny, weißt du, immer wenn man gewinnt, oh ja, wir. Und sobald man verliert und selber mal die Schere heben muss, wird die Schere fürs ganze Team gleich gehoben.
Ja, ich finde es auch geil, dass so ein bisschen jetzt auch Toto Wolff auch gegen Hamilton stichelt. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Hier, du bist zu Ferrari gegangen, und dann fick dich doch so mäßig. Finde ich gut.
Das gefällt mir. Aber wirklich, diese Rosberg, ich finde Rosberg, Alter, wenn wir den irgendwie als dauerhaften Kommentator bei Sky bekommen würden, Sky Deutschland, na, mach mal lieber Sky
UK. Ich hätte ihn auch gerne, ich hätte ihn gern bei Sky Deutschland auch.
Ich finde diese Kombo zwischen Crofty und Rosberg, weil die matchen auch richtig gut, weißt du, irgendwie der Vibe einfach passt zwischen denen übelst gut. Und das ist einfach, es ist herrlich, den beiden zuzuhören. Vor allem Rosberg hat wirklich im Vergleich, Brundle ist zwar auch sehr erfahren, was das angeht und kann sehr gute Insights geben, aber obviously, wenn du einen Fahrer hast, der Weltmeister geworden ist, die Insights, die du bekommst in die ganze Mechanik dahinter, in die Techniken und alles, es ist so geil, da einfach zuzuhören, weil du weißt, der Mann hat Ahnung von was er redet, weißt du?
Ja, Rosberg ist schon ein guter.
Super.
Ja. Rosberg wurde ja auch letztens, lass mich über Rosberg noch kurz erzählen.
Ja.
Da hatte ich letztens auch wieder auf TikTok auch einen Podcast-Ausschnitt, wo Rosberg zu Gast war. Und da wurde auch gefragt, ey, könntest du jetzt ins Auto steigen, ins Formel-1-Auto?
Ah, ich weiß, welcher Podcast das ist. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der hat auch ein Interview mit Till Schweiger gemacht über Alkohol.
Och, Mensch.
Das weiß ich noch, über Alkoholsucht.
Jedenfalls wurde Rosberg da halt gefragt, ey, könntest du jetzt wieder ins Auto springen und fahren? Und Rosberg hat ganz klar gesagt, auf gar keinen Fall könnte ich das. Mal abgesehen vom Körperlichen, würde Rosberg gar nicht mit der Geschwindigkeit klarkommen.
Ja.
Die genau, da stattfindet. Genau. Und er hat gesagt, gib mir ein Jahr Vorbereitungszeit, dann kaufe ich mir ein Formel-2-Auto und fahre damit viel rum und dann komme ich da ran. Aber aktuell könnte selbst ein Nico Rosberg keine Formel 1 fahren. Da fand ich auch interessant.
Ja. Mal davon abgesehen, dass er auch gesagt hat, er will es gar nicht mehr. Ja. Das Thema ist für ihn wirklich komplett durch. Und er hat ja auch noch gesagt, wie jetzt die Gerüchte, oder wie das mit Vettel, jetzt war der Porsche-Test in der WEC, hat er gesagt, vielleicht würde er sich auch erstmal hinsetzen und ein Jahr lang WEC fahren, um überhaupt wieder seinen Körper auf das Ganze einzustellen. Das war ja auch noch eine Sache, die er gesagt hatte. Aber das fand ich zum Beispiel auch einfach sehr ehrlich, musst du auch dazu sagen, weil viele würden, I guess, auch sagen, ey, setz mich da rein und ich fahre einen besseren Job als Logan Sargent.
Ja.
Aber es gehört halt auch viel mehr dazu, als sich einfach reinzusetzen. Sicherlich hältst du das mal für ein paar Runden durch oder so, aber du hältst das nicht auf einem Competitive Level über eine ganze Renndistanz aus. Also das fand ich sehr geil, als ich das gesehen habe, das Video. Aber Perke, wo wir gerade jetzt bei Q1 und Hamilton waren, weißt du, wer auch in Q1 eine sehr enge Kante hatte, sag ich mal?
Weiß ich tatsächlich. Sergio Perez steht hier vor mir, habe ich tatsächlich
gewusst. Das war ordentlich knapp.
Also es war,
hat mich so ein bisschen an 2023 erinnert.
Eigentlich war es Hamilton oder Perez, einer von beiden fliegt in Q1 und am Ende hat es halt Hamilton erwischt.
Naja, da war schon noch ein bisschen was dazwischen. Mein Hamilton war 18., Perez war 15. Also. Ja,
von den großen Namen meine ich jetzt. Ein großer Name von fliegt großen, auf jeden Fall und da war die Frage Hamilton oder Perez.
Oder beide. Aber letztendlich, es hat mir wirklich so ein bisschen an 2023 zurückerinnert, weil das war ja so die Sache in 23 bei Perez, dass der Mann gerne mal so auf P15 durchgekommen ist mit ein bisschen Glück oder halt auch ausgeschieden ist. Hat er Glück gehabt, aber overall kann man auch hier wieder sagen, für Perez, Digga, das war ein super solides Wochenende. Hat wieder, klar, das mit Norris, da hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr erwarten können, dass er P2 holt, aber du wirst dich nicht über P3 beschweren bei einem Sergio Perez. Er hat das Podium geholt, das ist das, worauf es ankommt. Das kann man auf jeden Fall verschmerzen. Aber jetzt muss ich nochmal zurückgreifen, weil den Punkt haben wir vorhin übersprungen. Nämlich, wo wir im Sprint gerade waren, bei dem Battle von Alonso und Sainz. Letztendlich hat ja das dazu resultiert, dass wir bei Ferrari, die ja ohnehin schon ein etwas schwierigeres Wochenende hatten, dann noch ein schwieriges Wochenende in Sachen Teammoral hatten. Weil da gab es so einen kleinen Zwischenfall zwischen Leclerc und Sainz.
Richtig.
Der, etwas interesting war, sagen wir es so. Mal,
Sainz hat ein bisschen härter verteidigt gegen Leclerc und Leclerc hat auch gesagt dann, ey, was soll das? Carlos Sainz verteidigt gegen mich härter als gegen jeden anderen in diesem Feld. So, was soll das? Und das ist so diese I don't give a fuck-Mentalität gerade von Carlos Sainz, weil er weiß, nächstes Jahr fährt er nicht mehr da. So, der fährt jetzt eigentlich nur noch für sich allein. Warum soll der dann Rücksicht auf seinen Teamkollegen nehmen? Ich glaube, das spielt auf. Hätte Sainz noch nächstes Jahr einen Vertrag bei Ferrari, würde das nicht so laufen, wie es gerade läuft. Aber jetzt, warum sollte Carlos Sainz Rücksicht auf Leclerc nehmen? Es gibt keinen Grund für ihn.
Und ich find's gut.
Ja, ich lieb's auch. Ich lieb's.
Weil es gibt halt uns wieder gute Battles. Und eins muss man sagen, die Battles zwischen den beiden Ferrari sind Weltklasse. Das haben wir letztes Jahr in Monza schon gesehen. Was die beiden da abgeliefert haben, war einfach göttlich. Also eins muss man den beiden lassen. Sie können fair miteinander racen. Hart, aber fair. Das hat man auch in Monza gesehen damals. Sie sind nicht kollidiert, obwohl es echt knapp war teilweise. Aber was ich interessant fand in dem Aspekt, die wurden beide im Nachhinein gefragt, ob man nachher miteinander geredet hatte und man das Thema geklärt hatte. Und Leclerc hat gesagt, ey, ja, wir haben geredet, alles cool, das Ding ist geklärt worden. Und Sainz hat gesagt, ey, wir haben gar keine Zeit zum Reden gehabt, wir haben bis jetzt noch nicht geredet.
Ja, Leclerc hat halt die PR-Antwort gegeben und Sainz die ehrliche Antwort, ne?
Oh, ich fand's herrlich, weil es einfach clean unterschiedliche Antworten war und du wusstest, dass Leclerc einfach gelogen hat. Es war herrlich, herrlich.
Leclerc versucht natürlich alles, damit das Team gut dasteht, weil er fährt die nächsten Jahre, der fährt bis ans Ende seiner Tage bei Ferrari wahrscheinlich. So, natürlich will er, dass sein Team gut dasteht. Und Sainz, der muss jetzt auch nicht mehr auf PR achten fürs Team. So, warum sollte er? Der kann einfach die Wahrheit sagen, so, nö, wir haben gar nicht geredet, wir haben gar nichts geklärt, was will der euch erzählen?
So wie Vettel quasi zum Ende bei seiner Ferrari-Zeit hin. Das war ja auch die Sache, wo dann Vettel das, sage ich jetzt mal, ältere Auto hatte, nicht immer die neuesten Upgrades bekommen hat und alles. Und Vettel jedes Mal, so sage ich mal, im Laufe der Saison immer wieder den Hut hingehalten hat und gesagt, ey, ja, ist unlucky gewesen, das Team hat es versucht und es ging nicht besser. Und zum Ende hin, wo er einfach nur noch gefühlt geshit-talkt hat und die Wahrheit gesagt hat, ja, was soll ich machen, wenn ich das schlechtere Auto habe und ich einfach nicht dasselbe bekomme wie Leclerc? Was soll ich machen?
Das ist geil, aber immer der Teamkollege von Leclerc.
Ja.
Immer
trifft es Leclerc. Das ist halt so, weißt du, Leclerc ist halt Ferraris Wonderkid. Ja. Das ist der Junge, den sie unbedingt zur WM kriegen wollen. Ob sie es hinkriegen, mal gucken. Ich habe so meine Zweifel daran, dass Leclerc wirklich das Potenzial hat, das über eine Saison lang zu halten. Also der einzige Weg, wie ich sehe, dass Leclerc Weltmeister wird, ist, wenn Ferrari ein Auto baut, was deutlich besser ist als jedes andere, so wie Red Bull aktuell,
dann muss er quasi, dass die Rollen Hamilton
getauscht
schlagen.
Werden. Und dann muss er erstmal Hamilton schlagen, das ist schon das nächste. Und über eine Saison halt, ne? Ja. Nicht nur 3-4 Rennen mal, sondern wirklich halt 24 Rennen. Und das stelle ich mir bei Leclerc halt, wie gesagt, schwer vor. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Ich habe aber so meine Zweifel dran.
Definitiv. Ob Leclerc jemals Weltmeister wird. Also Leclerc wird als Above-Average-Fahrer auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen. Da müssen wir nicht drüber reden. Er wird als vielleicht einer der All-Time-Greats ohne WM-Titel eingehen in die Geschichtsbücher. Wer weiß, wir werden es sehen.
Ach, nicht schon wieder das Thema.
Jetzt schon wieder das Thema. Vielleicht wird Leclerc auch einer davon.
Übrigens, da kann ich noch mal schnell was reinwerfen. Und zwar gab es ein kennst du diese Art von Interview, ich weiß gar nicht, wie man, die hat einen richtigen Namen, ich weiß aber gar nicht genau, wie man die nennt, wo man so Rapid Answers einfach gibt, immer so richtig schnell Antworten raushaut. No. Quickfire, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und da wurde Vettel gefragt, wer ist der nächste Formel-1-Weltmeister, der nicht Max Verstappen oder Lewis Hamilton heißt? Und da hat Vettel gesagt, George Russell.
George Russell, da die Antwort gefällt dir.
Das fand ich funny, weil ich sehe kein Szenario, in dem George Russell tatsächlich der nächste Formel-1-Weltmeister wird, der nicht Max Verstappen oder Lewis Hamilton heißt. Also das sehe ich nicht passieren, aber
hey, naja. Ralf Schumacher hat ja dieses Wochenende auch schon wieder scharf gegen George Russell geschossen, ne?
Oh, fang mir nicht wieder mit Ralf an.
Der hat deine Meinung wirklich einfach im Fernsehen wiedergegeben. Mehr hat er nicht gemacht.
Ey, wir wurden im Fernsehen auch mehrmals genannt wieder, Perke, ja, ne?
Aber
weil Crofty hat mehrmals gesagt, die Undercut ist very powerful hier. Na, unsere chinesischen Fans, der Undercut ist sehr stark da.
Nee, Ralf Schumacher hat basically über Russell gesagt, ich weiß nicht, von wem er da überholt wurde, aber er wurde überholt, weil er 1-2 Kurven vorher viel zu eng einfach angefahren ist, um sich zu verteidigen. Und dann hat Ralf Schumacher auch nur so gesagt, ey, du kannst doch nicht Also so sinngemäß, das hat er jetzt nicht 1:1 so gesagt. So, du kannst doch nicht so lang in der Formel 1 sein und immer noch für die leichtesten Baits deiner Hintermänner da reinfallen, auf die leichtesten Baits reinfallen und dich so ins Boxhorn jagen lassen, dass du dann auf der Geraden danach so easy überholt wirst. So, das musst du ja auch irgendwann lernen. Aber George Russell, der macht diese Fehler einfach so oft im Jahr. Ich glaube, der lernt es nicht mehr so mäßig.
Ja, ich glaube, Perke, wir müssen nicht darüber reden, dass Ralf Schumacher eine Figur in der Welt der Formel 1 ist, die sich auch oftmals versucht mit sehr, wie sage ich das jetzt korrekt, mit sehr, naja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, richtig, sehr obszönen, vielleicht deutlich übertrieben.
Das war ja genau deine Meinung eigentlich. Das war ja genau deine Aussagen. Meinung.
Ja, grundsätzlich, du weißt, Perke, grundsätzlich hat Ralf Schumacher sehr den Drang zum, weißt du, zum übermäßig Übertreiben.
Das ist richtig.
Also, das ist so das, was ich an ihm so nicht wirklich mag, weil es irgendwie immer so das gibt. Auch diese Aussage, die letztens kam, dass Sargent ja gar keinen richtigen Vertrag hat bis Ende der Saison, sondern einen Race-to-Race-Contract, was ja einfach faktisch falsch war.
Ja.
Sargent hat einen Vertrag bis Ende der Saison und das ist ja von allen Seiten confirmed worden und er hat keinen Race-to-Race-Contract. Das war kompletter Bullshit. Also, you know, ich will jetzt auch nicht weiter Shit-talken darüber, aber es ist halt so, es gibt dieses, bei Ralf Schumacher ist immer so dieses Yellow-Press-mäßige gefühlt mit dabei.
Ja, da hast du schon ein bisschen recht. Der hat den Hang zum
Reißerischen. Gib mir so ein bisschen Bild-Vibes irgendwie.
Das ist jetzt schon sehr disrespektvoll. Das ist schon ein krasser Vergleich jetzt.
Na gut, lassen wir das Thema.
Lassen wir das lieber.
Perke, wo wir aber gerade noch waren. Wir haben jetzt viel über Ferrari gesprochen. Lass uns noch ein letztes Mal über Ferrari sprechen. Und zwar über den Crash von Carlos Sainz im Q2. Und was für ein Glück Sainz hatte, dass er überhaupt weiterfahren konnte und dann noch P7 im Q3 geholt hat.
Ja, nach so einem Crash dann so eine Recovery rauszuholen, ist natürlich, du hast es schon gesagt, Glück spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Aber dass der sich dann davon nicht so beirren lässt und am Ende nur, was sind es, 8000stel hinter Leclerc gelandet ist in Q3, dass er dann trotzdem so eine solide Leistung bringt, dass dem gebührt dann doch Respekt, weil sowas dann einfach abzuschütteln und nächste Runde wieder Vollgas zu gehen, das hat Respekt verdient.
Ja,
aber definitiv. Klar darf alles im ersten Durchgang nicht passieren. So.
Was man halt auch ganz klar sagen muss, es war auf der einen Seite natürlich, wäre er raus gewesen, hätte er nur sich selbst blamen können für den Crash letztendlich, weil er ist halt mit dem Hinterrad, mit dem hinten rechts, voll auf den Kies gekommen. Und Rosberg hat es perfekt gesagt, das fand ich auch super. Er muss nur vom Gas gehen. Wenn er vom Gas geht, dann dreht er sich nicht. Wir haben es bei Piastri gesehen, der ist ein paar Runden später da auch raufgekommen auf den Kies und hat das Gas weggenommen und alles fein. Und sobald du das Gas halt einfach wegnimmst, kriegst du das schon irgendwie gerettet, das Ding. Aber Sainz hat das Ding halt voll durchgedrückt gehabt und dadurch hat es ihn halt rausgedreht. Und er hatte wirklich, wirklich Glück, dass der Frontwing, sage ich jetzt mal, sehr viel von dem Impact weggenommen hat und dadurch kein größerer Schaden am Auto entstanden ist und deshalb einfach in die Box zurück konnte, neuen Frontwing raufmachen konnte, kein Schaden war und er das Ding zu Ende fahren konnte. Aber letztendlich, ich glaube, das passt auch einfach, wenn man das so sieht, dass die Ferrari, muss man ja auch bedenken, am Ende des Tages im Q3 auf Verstappen immer noch einen Abstand von knapp 6-7 Zehntel hatten. Dann.
Ja, auf jeden Fall.
Übrigens, was mir auch gerade noch einfällt, an der Stelle, wo Sainz sich gedreht hat und das Hinterrad in Kies gesetzt hat, das hat Fernando Alonso ja auch im Rennen gemacht. Mhm. Ne? Und Halleluja, Halleluja, war das ein Save von Alonso. Das war crazy. Der Mann hat das voll reingesetzt. Und wie Sainz hat der das Ding voll durchgedrückt und es hat ihn komplett gesnappt. Der Mann stand richtig quer, haut das Lenkrad rum und rettet sich aus so einem Quersteher. Aber der Mann wird auch nicht langsamer dadurch, weißt du? Er ist dann nicht so, oh crap, Alter, dem muss das Herz ja auch richtig in die Hose gerutscht sein. Der Mann dreht das Lenkrad um und schaltet direkt hoch, Alter. Der ist so drin gewesen in diesem Modus, Alter. Quersteher, ach, was ist schon ein Quersteher? Wir gehen direkt hoch in den nächsten Gang und brettern weiter runter. Und das mit, was ist er, 43 Jahre inzwischen? Also das ist irre.
Hey, Fernando Alonso habe ich zurzeit auch unfreiwillig so oft auf meiner TikTok-For-You-Page, weil, boah, jetzt schweife ich wieder ein Gossip ab, aber es gab ja vor, was war es, paar Monaten oder einem Jahr oder ich weiß nicht wann, gab es ja die Gerüchte,
dass
er Taylor Swift datet. Und jetzt kam ja ein neues Taylor Swift-Album raus. Und ich kenne nur diese eine Line aus diesem Taylor Swift-Album. Und da hat
irgendwie mit Aston Martin.
Aston Martin that you crashed into irgendwas. Also ich bin Aston Martin, den du gecrashed hast. So, und da gingen natürlich alle steil drauf. Oh, Aston Martin. Es gab Gerüchte, sie hat Fernando Alonso gedatet. Sie ist generell dafür bekannt, Ex-Partner oder irgendwas in ihre Texte mit einzubeziehen. Deswegen, das hatte ich so oft auf meiner For You. Das hat mich so genervt. Da hat ja auch Fernando Alonso hat ja auf dem Aston Martin TikTok-Account auch darauf reagiert. Und zu dieser Line einfach so diesen so diese Finger vor den Mund gemacht, so dieses Schweigen-Ding. Also das war seine Reaktion darauf. Fand ich ganz funny.
Oh Mann. Digga, aber Fernando Alonso, der MVP, der Player und der absolute GOAT in der Formel 1 beim Fahren. Ja, konkludieren wir das Qualifying-Perke. Verstappen auf Pole, Checo auf P2. Super Leistung von Checo, muss man ganz klar sagen. Und er war natürlich jetzt nicht on merit mit Verstappen. Er war nicht auf einem Level, aber das kannst du auch nicht erwarten. Aber er hat als zweiter Fahrer bei Red Bull abgeliefert. Und Perke, hier mein Call.
Oh nein.
Sergio Perez unterschreibt bei Red Bull eine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr.
Das Ding ist, da wurde ja gesagt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Dr. Helmut Marko oder Christian Horner, ich weiß gar nicht, dass sie sich noch Zeit lassen wollen, was ja gegensätzlich zu dem stehen würde, was Sergio Perez gesagt hat. Er möchte eine Entscheidung im nächsten Monat haben. Die Red Bull-Verantwortlichen haben gesagt, wir lassen uns Zeit damit, mit der Entscheidung, was wirklich passiert mit dem zweiten Sitz. Die haben nicht gesagt, das wird im nächsten Monat passieren. Die haben gesagt, entspannt euch mal. Das kommt irgendwann, aber jetzt noch nicht sehr früh.
Ich bleib trotzdem dabei. Wenn der Mann so weitermacht,
ja, dann wie er wird er bleiben.
Der kriegt eine Vertragsverlängerung. Weil es für Red Bull, es würde keinen Sinn ergeben, jetzt einen Perez rauszuholen. Daniel Ricciardo hat dieses Wochenende übrigens Yuki Tsunoda outperformed im Qualifying, was sehr lobenswert war, muss man sagen. Und auch im Rennen lief es ja recht gut für Ricciardo bis zu einem bestimmten Moment, zu dem wir gleich noch kommen. Also da muss man sagen, mal abgesehen von diesem Wochenende, würde es sich nicht wirklich lohnen, Daniel Ricciardo hochzuholen für den Sergio Perez. Also daher sehe ich eigentlich keinen Grund, warum du Perez jetzt rauswerfen solltest, weil Liam Lawson direkt in den Red Bull zu setzen, wäre halt wieder das Törichtste, was du machen kannst. Das haben wir mit Gasly gesehen, das haben wir mit Albon gesehen, das hat einfach nicht funktioniert und wird auch wieder nicht funktionieren.
Absolut richtig. Sind wir wieder mal einer Meinung.
Sehr schön, Perke. Dann lass uns jetzt über Sir Lance zu Ross und Reiter reden, den guten Lance Strulovic. Ich sag jetzt nur noch Strulovic, seitdem wir diese Unleashed-Episode hatten und das da drin war, ich sag jetzt nur noch Strulovic, aber wir wissen natürlich alle, Stroll ist damit gemeint. Perke, ich glaube, das hier ist ein fetter Talking Point.
Ja, also Safety Car Restart und die Haarnadelkurve wurden die Autos natürlich langsamer, weil es eine Haarnadelkurve ist, keine Renngeschwindigkeit, natürlich wirst du da langsam. Und jeder hat es irgendwie geschafft, auf die Bremse zu gehen, nur einer nicht. Und zwar Lance Stroll, der dann einfach seinem Vordermann, nämlich Daniel Ricciardo, einfach hinten reingeheizt ist und dann so eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Irgendwie hat er dann Ricciardo nach vorne geschoben, der ist natürlich auf seinen Vordermann gestoßen dann. Also Lance Stroll hat da schon einiges verursacht und natürlich liegt die volle Schuld bei Lance Stroll. Er will ja sagen, er ist nicht schuld daran. Da ist er ja der Meinung, da ist er fest von überzeugt, von, dass ihn keine Schuld trifft. Aber natürlich, Lance Stroll ist volle Kanne schuld. Das war ein Anfängerfehler. Der sollte nicht mal einem Rookie passieren. Das war einfach schlecht von Lance Stroll. Ganz einfach.
Ja, also pass auf. Ich bin nämlich gerade extra noch auf Twitter gegangen, weil diese ganze Konversation ja auf Twitter auch wieder richtig explodiert ist. Lance Stroll said that he crashed because the drivers ahead suddenly braked. Okay, könnte man denken, valide, wenn die davor halt alle, sag ich jetzt mal, sich Bremsplatten holen und alles auf die Klötze hauen. Okay, gut. Piastris Antwort darauf, yes, but everyone else didn't crash into each other. Das war seine Antwort. So, dann muss ich jetzt nochmal gucken. Ich hatte nämlich,
Ich habe hier das ganze Ricciardo-Interview gerade offen.
Okay.
Wenn du darauf hinaus willst.
Dann kannst du den Teil machen, weil den hätte ich jetzt nämlich als nächstes.
Aber das habe ich jetzt quasi auf Deutsch übersetzt, direkt natürlich.
Horror.
Und zwar, erstmal war es, ich gebe mein Bestes, nicht zu sagen, was ich möchte, aber fuck that guy erstmal. Wenn er es in einer Stunde nochmal anschaut, dann nimmt er die Verantwortung auf sich. Aber wenn nicht, dann kann ich ihm nicht helfen. Und dann geht's auch weiter, er schaut überhaupt nicht auf mich und wenn er dann zurückschaut, dann hängt er mir im Heck. Ja, wir haben uns alle gestaut, aber es ist eine Haarnadel. Es ist nicht so, dass er mich bloß angestupst und mir einen Reifenschaden gegeben hat. Er ist mir unter mein Auto gefahren. Dieser Idiot ist einfach auf die Bremse getreten. Ah, nee, das hat Lance Stroll gesagt. Ah, Ricciardo hier. Ich habe langsam angefangen, mich zu beruhigen, aber dann wurde mir gesagt, wie Lance über den Unfall denkt. Anscheinend bin ich ja ein Idiot und das war mein Fehler. Das ist so geil. Daniel Ricciardo,
und das Ding
den ist, lässt das nicht ruhig. Das finde ich geil, dass er auch einfach sagt, was er denkt.
Ja, aber es ist auch einfach true. Das ist halt der Punkt, weißt du? Ich habe mir das Video nochmal angeschaut. Ich habe mir Strolls Onboard angeguckt und es stimmt, was Ricciardo sagt. In dem Moment, wo halt angefangen wird zu bremsen, guckt Stroll schon auf die Ecke, auf die anderen Autos, was da passiert und guckt gar nicht nach vorne und kriegt quasi gar nicht richtig mit, dass vorne eigentlich gebremst wird. Und er donnert halt Ricciardo voll hinten rauf. Und es ist in meinen Augen, dass sich Stroll darüber aufregt, einfach frech, weil es nicht zulässig ist. Das ist ehrlich frech. Es war clean seine Schuld, weil die anderen haben es ja auch hinbekommen, nicht raufzufahren, sag ich mal, auf die anderen. Und klar, kann es sein, dass die vorne bremsen. Aber du musst auch mal mit nach vorne gucken und, wie sagt man so schön im Straßenverkehr, vorausschauend fahren. Weißt du? Dass man halt eben keinen Unfall baut. Und das ist halt gar nicht passiert. Der Mann ist Ricciardo richtig unter das Auto gefahren. Der ist ja richtig hochgehoben worden. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist die Schuld von Stroll gewesen. Und ich kann Daniel absolut verstehen, dass er sich richtig aufregt. Ich würde es genauso tun, weil die Schuld liegt zu 100% bei Lars. Ja,
da müssen wir gar nicht streiten. Also, wenn mir das im Spiel passiert, hätte ich natürlich das auch auf die KI geschoben. So ist jetzt nicht. Aber das kannst du ja als Lance Stroll nicht bringen. So, das ist Safety Car, da fahren eh alle schon langsam. Dann kommt so eine Haarnadel. Natürlich staut sich das da. So, das ist doch das Logischste der Welt. Da denkst du doch nicht und da kommst du auch nicht an und denkst, ja, das wird ja alles reibungslos passieren. Natürlich bremsen alle. Was hat sich denn Lance Stroll gedacht, wie das da abläuft? Ich verstehe das nicht, was sich Lance Stroll gedacht hat.
Lance Stroll hat sich das bestimmt so gedacht, dass das so abläuft, wie damals Österreich Turn 3 oder 2, was es da hinten ist, wenn du nach der ersten DRS-Geraden da auf die Kurve am Berg kommst, wo ich damals Real Chris abgeräumt habe. Ja. Genau der hat sich auch gedacht, ey, meine Bremsen machen das schon, die haben es nicht gemacht. Ich habe damals Real Chris komplett abgeschossen und so hat Stroll halt eben komplett Ricciardo abgeschossen.
Ich check Lance Stroll nicht, wie er dann auch noch.
Stroll war schuld und ich war schuld.
Ich check nicht, wie Lance Stroll so frech sein kann und sich dann wirklich hinstellen kann und sagen kann, das war gar nicht meine Schuld. Das ist ja das Dreisteste von allem. Ja, dann passiert dir halt so ein dummer, also so richtig dummer Fehler, der dir nicht passieren darf. Niemand darf der passieren, aber dann passiert er dir halt einmal. Okay, geschenkt.
So, und dann sagst du, okay, war mein Fehler.
Ja, Punkt, aber dann stellst du dich dahin und sagst, ich war nicht schuld. Das ist das Frechste von allem. So, der Fehler passiert, okay, gut, geschenkt, passiert vielleicht einmal in deiner ganzen Karriere. Das passiert dir nie wieder. Aber dich dann hinzustellen und sagen, Ricciardo war schuld oder alle vor mir waren schuld, aber ich nicht, das ist das Frechste, was ich seit langem gesehen habe, wirklich.
Na, vor allem, wenn ich mich nicht irre, hat ja sogar Piastri dann letztendlich Schaden davon getragen, weil Ricciardo von Stroll ja unter Piastri sogar noch leicht geschoben wurde. Also, ja, es ist, wir brauchen über das Thema, glaube ich, auch nicht mehr weiter reden jetzt. Also das ist ausdiskutiert. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, wer daran Schuld trägt. Und das eröffnet halt auch wieder die Debatte, ist Lance Stroll ein Formel 1 oder ein Formel 1 würdiger Fahrer? Und ich habe es oft genug gesagt, der Mann hat Tage, an denen er gut ist. Ich bringe jetzt auch nicht wieder den Leroy Sané-Spruch, Perke, aber ich würde gerne, der Mann ist für mich an manchen Tagen, keine Ahnung, kann er ein Formel-1-Fahrer sein, sogar ein echt guter, aber der Mann ist auch so ein Kreisligaspieler gefühlt in der anderen Sache. Also,
ja, ne, Lance, hör raus aus der Formel 1, da starte ich jetzt eine Petition. Machen wir einen Link zur Petition unter die Beschreibung.
Change.org und ja, dann rein da. Oh Mann, na gut, haken wir das Thema ab. Und Perke, wir haben über ihn schon viel gesprochen. Er war ja im Commentary dieses Wochenende. Nico Rosberg, ich vermute, du hast den Punkt ja aufgeschrieben. Deshalb vermute ich, du hast das TikTok-Video dazu auch gesehen.
Selbstverständlich. Mann, ich wollte wieder so cool. Ich wollte TikTok hier nicht mit in Verbindung bringen mit dem Punkt. Und jetzt kommst du um die Ecke, Mann.
Dann sage ich jetzt, du hast natürlich
gelesen,
Perke. dass Rosberg sich einen leichten Scherz mit Nico Hülkenberg und seiner eventuellen Zukunft rund um Audi erlaubt
hat. Richtig. Nico Hülkenberg ja wieder klasse Wochenende, wieder P10, wieder einen Punkt geholt. Und dann wurde am Ende gesagt, halt beim Interview mit Sky Deutschland, dass das ja wie ein Sieg ist, einen Punkt zu holen mit dem Haas immer wieder. Und dann kommt Nico Rosberg halt dazu und sagt, na, das ist ja gut, liefert er ja weiter Argumente. Den Vertrag von Audi hast du ja sowieso schon auf dem Tisch, ne? Das fand ich ganz schön. Das, aber Nico Rosberg, wie du schon gesagt hast, der haut das dann halt auch einfach raus. Den interessiert nicht, was ist.
Ja, der ist halt komplett unfiltert. Ja, das liebe ich an dem.
Ja, weißt du? Audi-Vertrag hast du ja eh schon auf dem Tisch. Passt ja. Ja, fand ich geil. Hülkenberg natürlich so, was habe ich das? Habe ich das? So mäßig.
Musst du ja wissen, du hast ihn ja schon gut verhandelt, hat er gesagt, ne?
Ach, das ist schön.
Oh Mann, nee, ich find Nico einfach so sympathisch. Also ich kann richtig gut mit ihm relaten irgendwie, weil er es halt einfach so anfiltert ist. Und das muss man ja auch dazu sagen, so versuchen wir ja auch immer im Podcast zu sein, möglichst anfiltert, unhinged, unsere eigene Meinung einfach wiederzugeben, egal wie es halt letztendlich ankommt oder sonst was. Deshalb, ich komme mit Rosbergs Art einfach, kann richtig gut matchen damit.
Ja, ich mag ihn auch. Als Formel-1-Fahrer mochte ich ihn nicht so sehr, aber jetzt nach der Karriere finde ich ihn super, bin ich ganz ehrlich.
Und er hat halt einfach die Ahnung. Das ist halt das, was mich am meisten daran beeindruckt. Das ist halt das Geile. Perke, so, das war das Wochenende in China.
Nee, ich würde gerne noch Toto Wolff fertig machen.
Perke, die haben wir doch vorhin gemacht.
Nee, die Hälfte davon. Das geht doch weiter. Es ging noch, es ging noch komplett anderes Thema, was Toto Wolff auch noch angeschnitten hat. Klar, das Lewis Hamilton-Thema, wo er dann auch noch gesagt hat, was ich gerade noch mal sehe. Fakt ist, dass die Rolle des Fahrers in der Entwicklung des Fahrzeugs überschätzt wird. Es ist schlimmer, einen Ingenieur zu verlieren als einen Fahrer. Da gibt es nicht zu viel. Da gibt es nicht viel Know-how-Abfluss. Da finde ich auch lustig, dass er sagt, ey, einen Ingenieur zu verlieren hätte mir mehr wehgetan, als Hamilton zu verlieren. Aber naja, und dann sagt er halt noch zur Nachfolge natürlich von Hamilton, es gibt ein paar interessante Gespräche und interessante Optionen, kurz- bis langfristig. Ich freue mich, nächstes Jahr mit einem neuen Fahrer in ein neues Zeitalter zu starten.
Ja, okay, gut. Ich glaube, das ist dann eine Anspielung darauf, dass, wenn er Zeitalter sagt, boah, gehen wir von Antonelli aus?
Eben, das ist die Frage. Er sagt, ich habe kurz- und langfristige Optionen in der Hinterhand. Ich möchte aber generell ein neues Zeitalter starten. Zeitalter startest du nicht mit Carlos Sainz.
Nee,
ein Zeitalter nicht. Würdest du starten mit einem Kimi Antonelli. Das ist jetzt halt die Frage, ob er das damit meint oder ob er es einfach scheiße gesagt hat. Das ist halt die Frage.
Oh, das ist jetzt natürlich wieder schwierig.
Ob man da überhaupt so viel reininterpretieren sollte, wie wir es jetzt versuchen, ist die nächste Frage.
Ja, das ist schon wieder das Nächste.
Wahrscheinlich nicht.
Aber Sainz hat ja eh ein großes Angebot von Audi auf dem Tisch liegen. Also ich kann mir Carlos irgendwie schwer vorstellen, wenn es ein neues Zeitalter sein soll. Aber ja, wahrscheinlich interpretieren wir da jetzt auch viel zu viel wieder rein.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ich glaube, das hier klingt schon wieder nach einer schönen Diskussion von der Donnerstags-Episode.
Wahrscheinlich schon, ja. Ach, schön, die schönen Donnerstags-Episode.
Das klingt schon wieder nach Klatsch und Tratsch mit Paul und Perke. Schön. F1-Gerüchteküche. Ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Halleluja heute. Sprachenlernbubble. Ist schon wieder schwierig heute. Gut, Perke, dann würde ich sagen, war das jetzt das Wochenende in China. Was wir abschließend noch sagen können zum Wochenende in China, natürlich unsere wunderschönen Kicktipp und F1 Fantasy Gewinner. Ich gucke mal schnell bei Kicktipp rein.
Kicktipp also, habe ich übrigens rein vergessen.
Kicktipp
war grandiose Leistung meinerseits.
Ja, ich habe dran gedacht.
Ich saß in der S-Bahn, dachte, eigentlich müsste ich jetzt Kicktipp machen und eine Sekunde später war der Gedanke wieder weg auf einmal.
Na, ich habe halt direkt meine Tipps abgegeben, nachdem wir die Freitagsepisode rausgebracht haben.
Das war clever.
Also daher, ich hatte es halt alles schon locked in. So, das Weekend gewinnt F1 Squeeze. Der gewinnt das Wochenende mit 30 Punkten. Dann auf 2 Beo und Tobi LF1 mit 29. Und dann auf 4 geteilt Dark P72 und Real Chris mit 28 Punkten jeweils. Und die Gesamtführung bleibt weiterhin bestehend bei MCLN4WC mit 138 Punkten. Dann auf 2 Simon der Echte mit 136 und auf 3 Julian mit 135 Punkten. Perke, ich sag's mal so, also ich bin 27. mit 110 und
ja, ich habe vergessen zu tippen, das hat den natürlich jetzt reingeknallt, gar keine Tipps abzugeben.
Du bist nur noch 34, also 22 Plätze verloren.
Das hat natürlich sehr reingeknallt, nicht zu tippen. Ja.
Das war sehr unlucky, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber Perke, nächstes Wochenende hast du ja wieder die Chance
dazu. Ja, Mann, da werde ich es nicht vergessen, klar. Jetzt komme ich zu F1 Fantasy. Das Wochenende gewonnen hat der Lewis-Fanboy, nämlich Maurice hat das Wochenende gewonnen mit 330 Punkten. Dahinter Julian mit 309 Punkten und auf 3 Ian mit 295 Punkten. Und dadurch sieht das jetzt gesamt so aus, dass wir auf Platz 1 Felix haben. Auf Platz 2 haben wir Niklas, also 1191 Punkte, 1175 Punkte. Und auf Platz 3 haben wir Maurice mit 1174 Punkten. Das heißt, an der Spitze
ist es sehr, sehr eng. Wo wir sind.
Nee, lass da wirklich nicht drüber reden. Das ist völlig egal.
Das ist bodenlos, wenn wir dazu kommen. Ja, das ist egal. Da hast du voll und ganz recht,
Per. Ich bin aber immer noch so vor dir. Das ist mal kurz das Relevante, was ich sagen wollte.
Dafür bin ich jetzt ein Kicktipp vor dir. Das ist fein für mich.
Ich finde dich gar nicht in F1 Fantasy. Hilfe.
Ich finde dich gar nicht. Du bist so weit unten. Bastard.
Vielleicht habe ich dich auch einfach übersehen. Vielleicht bist du sogar vor mir. Wer weiß.
Naja. So. Ein schönes Wochenende war es.
Ja.
Es hat mir sehr gefallen. China tat sehr gut, nach 5 Jahren endlich mal wieder da zu sein. Och, dieser Turn 1, Turn 2.
Das war geil, ja.
Es sieht immer optisch so geil aus. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Hab Bock auf
China. Jetzt haben wir erstmal wieder.
War sehr schön, das endlich mal
wieder. Jetzt haben wir erstmal wieder eine Woche rennfrei, bevor wir nach Miami kommen. Dann haben wir
Miami. Habe ich nicht ganz so Bock drauf, aber ey, vielleicht wird's ja überraschend gut. Bin mal gespannt. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber immer positiv rangehen an die Dinge, wa? Immer positiv. Na gut, dann, Perke, würde ich sagen, hören wir uns in der Donnerstagsepisode wieder. Und ich wünsche euch was Schönes. Haut rein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Also danke an jeden, der diese Bewertung da lässt. Und man sieht sich.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.